das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der Gefangennahme des entmachteten Präsidenten Maduro steht Venezuela vor einer ungewissen Zukunft. Präsident Trump hatte erklärt, die USA wollten das Land übergangsweise führen. Bislang ist unklar, wie. Maduro ist jetzt in einer Haftanstalt in New York. Die USA werfen ihm Verschwörung zum Drogenterrorismus vor. Trump hatte die Militäraktion in Venezuela angeordnet, ohne vorher den US-Kongress zu informieren. Sein Interesse gilt auch den enormen Rohölvorkommen im Land.
Anflug im Helikopter. Vorbei an der Freiheitsstatue. Der entmachtete Präsident Venezuelas, Nicolas Maduro, wird in ein Hochsicherheitsgefängnis in Brooklyn gebracht. Ein Video, verbreitet von der US-Regierung, in Handschellen und Badeschlappen, wünscht Maduro einen guten Abend und ein frohes neues Jahr.
Nein.
Den Militäreinsatz verfolgt der US-Präsident Trump live in seinem Privatanwesen in Florida. Die US-Regierung hat angekündigt, übergangsweise die Kontrolle in Venezuela zu übernehmen. Heute verteidigt US-Außenminister Rubio den Einsatz im US-Fernsehen, auch dass der Kongress nicht eingeweiht war. Das war nicht nötig, es war keine Invasion, wir haben kein Land besetzt. Es war eine Festnahme, Strafverfolgungsmaßnahme. Und selbst wenn die Demokraten Maduro auch als Diktator sehen, kritisieren sie Rubios Argumentation deutlich. Sie sind in Venezuela einmarschiert, haben zivile und militärische Ziele bombardiert. Das verstößt gegen das Gesetz, so etwas ohne die Genehmigung des Kongresses zu tun. Reaktionen auch auf den Straßen New Yorks. Gestern Abend kommen mehr als 100 Exil-Venezolaner vor das Gericht, um die Festnahme Maduros zu feiern. Wir warten schon so lange auf diesen Tag. Das ist ein riesiges Fest für uns. Wir sind so froh und könnten nicht dankbarer sein. Und auch am heutigen Morgen versammeln sich vor dem Gefängnis linke Gegendemonstranten. Es ginge der US-Regierung doch nur ums venezolanische Erdöl. Morgen soll Nicolas Maduro dem Haftrichter vorgeführt werden.
Jan Koch in New York. Wie will die US-Regierung weiter vorgehen?
Ja, sie wollen erstmal ganz klar, dass die Nachfolgeregierung von Maduro kooperiert. Trump und die US-Regierung planen ja auch weiterhin, dass die US-Ölindustrie nach Venezuela nun geht, dort Öl gewinnt, dort Öl kontrolliert. Die Interimspräsidentin Rodriguez hat allerdings ja in Venezuela schon gesagt, sie wolle gar nicht kooperieren. Und dazu haben sich jetzt einige hier geäußert. US-Außenminister Rubio sagt, sie müsse aber, und zwar auch zu US-Bedingungen, das sei die Voraussetzung. Und es gibt auch ein neues Interview von Donald Trump, das er am Telefon gegeben hat, dem Atlantic beim Golfspielen. Darin hat er Rodriguez gedroht. Wolle sie nicht kooperieren, erwarte sie ein noch höherer Preis, den sie zahlen muss im Vergleich zu Maduro. Also eine ganz klare Drohung. Und er hat auch nochmal erklärt, worum es ihm auch geht. Es geht ganz klar um Einfluss. Es geht um Kontrolle der westlichen Hemisphäre. Und dazu gehört laut ihm auch Lateinamerika und auch Grönland. Was es allerdings jetzt in der Zukunft bedeutet, dazu hat er in diesem neuen Interview nichts gesagt.
Vielen Dank, Jan Koch in New York. Inzwischen hat Maduros bisherige Stellvertreterin Rodriguez die Staatsgeschäfte in Venezuela übernommen. Sie wurde vom obersten Gerichtshof des Landes zur Interimspräsidentin ernannt. Das Militär stellte sich hinter sie. Laut Trump will Rodriguez mit den USA zusammenarbeiten. Eindeutig ist die Lage aber nicht. Rodriguez erklärte sich zwar zu respektvollen Beziehungen mit den USA bereit, bezeichnete Maduro aber als einzig legitimen Präsidenten Venezuelas.
Auf den Straßen der Hauptstadt Caracas patrouillieren Sicherheitskräfte des Regimes, darunter auch offenbar die berüchtigten Paramilitärs. Wer heimlich mit der Entführung und dem Sturz von Präsident Maduro sympathisiert, will das öffentlich nicht zugeben. Jede Art von Jubel streng verboten. Stattdessen gibt es einen Ansturm auf Lebensmittelmärkte wie hier in der Hauptstadt. Viele Menschen im Lande sind verunsichert. Das ist Instinkt. 6 Jahre hatten wir von allem zu wenig. In meinem Fall, ich brauche Eier und Mehl. Nach der US-Intervention ist sie jetzt die amtierende Präsidentin, Maduros bisherige Vize, Delcy Rodriguez. Sie lehnt eine Kooperation mit den USA zwar nicht ab, fordert aber eine Rückkehr zum bisherigen Status quo. Das einzige Staatsoberhaupt von Venezuela ist Präsident Nicolas Maduro. Der US-Militärschlag spaltet mittlerweile ganz Lateinamerika. Kolumbiens linke Regierung ist eine scharfe Kritikerin der Entmachtung von Maduro. Verteidigungsminister Sanchez etwa fürchtet trotz der Sympathien für das Nachbarland eine Massenflucht. Die Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze wurden noch einmal verstärkt. Begrüßt wird die Gefangennahme Maduros dagegen von vielen ultrarechtsgeführten Ländern Lateinamerikas, etwa in Chile oder wie hier in Argentinien. Dort gingen tausende Exil-Venezolaner auf die Straßen und feierten die Entmachtung Maduros.
Und wir fragen unsere Korrespondentin Xenia Böttcher. Es soll Gespräche zwischen Trump und Interimspräsidentin Rodriguez gegeben haben. Welches Interesse hat der US-Präsident, mit ihr zusammenzuarbeiten?
Also wenn man sich anschaut, wer in Venezuela bislang die Macht hatte, dann war das Maduro, Delcy Rodriguez und ihr Bruder, dann Innenminister Diosdado Cabello und Außenminister Vladimir Padrino. Und davon ist nur einer weg, nämlich Maduro. Delcy Rodriguez ist jetzt faktisch Präsidentin. Sie ist eine der zentralen Machtfiguren im venezolanischen Regierungssystem, erfahren und im Machtzirkel respektiert. Das Militär hat sich heute hinter sie gestellt. Seit 2018 war sie Präsident, Vizepräsidentin, zuvor war sie Außenministerin. Sie gilt als pragmatisch, strategisch versiert und einflussreich, insbesondere in Fragen der Wirtschafts- und Sanktionspolitik. Wenn es heißt, mit Maduro sei nicht zu verhandeln gewesen, dann scheint es jetzt so, als ob die USA meinen, sie haben hier mit Rodriguez jemanden, mit dem sie verhandeln können. Ob es dabei um eine Machttransition geht oder auf den Zugriff von Ressourcen, ist alles Spekulation.
Danke, Xenia Böttcher. Dunkle Häuser, kalte Wohnungen und kein Internet, so sieht es noch immer in Teilen des Berliner Südwestens aus. Die Behörden ermitteln wegen vorsätzlicher Brandstiftung an wichtigen Stromleitungen. Ein Bekennerschreiben einer linksextremistischen Gruppe wird als authentisch eingestuft. Gestern Morgen fiel der Strom für 45.000 Haushalte aus in den Ortsteilen Wannsee, Nikolassee, Zehlendorf und Lichterfelde. Seit dem Mittag ist zumindest Lichterfelde wieder am Netz. Für viele andere bleibt die Situation schwierig.
Renate Sommereisen hat ihr kaltes Zuhause ohne Strom verlassen, um sich in der Notunterkunft aufzuwärmen. Das Handy aufladen, ganz wichtig. Ohne Kommunikation geht es gerade jetzt nicht.
Es ist schon eine existenzielle Erfahrung, muss ich sagen. Also es ist schon, geht einem schon an die Nieren. Das ist, ist schon schlimm.
Im Flur eines Pflegeheims ist es dunkel. Der 86-jährige Michael Zebe, unterstützt von seinem Neffen, will hier weiter ausharren. Die vergangene Nacht hat er ganz gut überstanden.
So, ich habe mir so eine dicke Decke, habe mir einen dicken Pullover angezogen und einen Moinrock an und mich eingemummelt, wie wir so schön, und habe eigentlich gut geschlafen.
Die Arbeiten am Stromnetz laufen. Besonders schwierig die Reparatur der 10 cm dicken Hochspannungskabel.
Diese Hochspannungskabel müssen bei Plusgraden verarbeitet werden. Sie sehen die Witterungsbedingungen von außen. Wir müssen in die Erde, es müssen große Bodenaushübe gemacht werden. Wir haben hier also eine Situation, wo wir die Baustellen, an denen das geschieht, frostfrei machen müssen.
An dieser Brücke wurden die besonders starken Brandsätze gelegt. Die darunter verlegten Kabel, eigentlich kaum entflammbar, brannten lichterloh. Das Bekennerschreiben von der Vulkan-Gruppe mit linksextremistischen Äußerungen wie den Herrschenden den Saft abdrehen, hält die Polizei für echt.
Nichtsdestotrotz haben wir bisher noch keine Tatverdächtigen. Insofern gehen auch die Ermittlungen letzten Endes weiter.
Viele sind zu Freunden gezogen. Einige Schulen bleiben bis Mittwoch geschlossen. Die zweite dunkle, kalte Nacht rückt heran. Spätestens Donnerstag soll es für alle wieder Strom geben.
Für etwa 6,3 Millionen Beschäftigte im Niedriglohnsektor gibt es mehr Geld. Der gesetzliche Mindestlohn wurde zum Jahreswechsel angehoben. Einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn gibt es in Deutschland seit 2015. 2020 lag er dann bei 9,35 Euro pro Stunde und stieg im vergangenen Jahr bis auf 12,82 Euro. Seit dem 1. Januar beträgt er 13,90 Euro. Im nächsten Jahr gibt es dann 14,60 Euro pro Stunde. Das hat die Mindestlohnkommission beschlossen.
Noch steht der Lauch. Wintergemüse beim Mutterstadt in der Pfalz. Das Feld gehört Landwirt Martin Steig. Er bewirtschaftet etwa 50 Hektar mit 10 Saisonarbeitern, die derzeit im Heimaturlaub sind. Denen muss er jetzt mehr zahlen. Glücklich ist er darüber nicht.
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass der Mindestlohn, wie gesagt, die Saisonarbeitskräfte auf dem Niveau X eingefroren worden wäre, damit die Produktionskosten nicht steigen.
Steigende Produktionskosten auch in Herxheim, in der Metzgerei von Max Adam. Er zahlt ohnehin mehr als den gesetzlichen Mindestlohn, wird die Gehälter seiner 10 Festangestellten jetzt aber aufstocken.
Wenn der Mindestlohn steigt, dann müssen ja eigentlich, wenn man es genau sieht, die gelernten Fachkräfte noch mehr verdienen, weil sie es auch verdient haben. Die haben gelernt, die haben ihren Beruf gelernt, die sind Fachleute auf ihrem Gebiet.
Seine Kritik, ungelernte Kräfte verdienten im Vergleich zu gut. Das sei ungerecht und schaffe keinen Anreiz. Die Gewerkschaften widersprechen.
Man muss auch feststellen, dass in den letzten Jahren, gerade in den Tarifverträgen, wo auch der Tarifvertrag sehr nah am Mindestlohn lag, das nachgezeichnet worden ist. Das heißt, der Lohnabstand in der tarifvertraglichen Arbeit ist gestiegen gegenüber dem Mindestlohn.
Martin Steig will nun vor allem den Maschineneinsatz verstärken, um effektiver zu werden und die Kostensteigerungen zu kompensieren.
In Spanien fiebern die Menschen jedes Jahr der berühmten Weihnachtslotterie El Gordo entgegen. Von dem Hauptgewinn gehen dieses Mal etwa 35 Millionen Euro an eine Tippgemeinschaft in der kleinen Gemeinde Villamanin im Nordwesten des Landes. Doch die Freude schlug schnell in Ärger um. Ein privates Festkomitee im Ort hatte versehentlich mehr Anteile am Gewinnerlos verkauft, als es selbst bei der staatlichen Lotteriebehörde angemeldet hatte. Einige der Losinhaber könnten damit leer ausgehen.
Unmittelbar nach der Ziehung hatten sie noch gefeiert. Aber der Lottogewinn, ihr El Gordo, wurde für die Menschen aus Villamanin zur Enttäuschung. Denn schnell stellte sich heraus, dass einige Gewinnlose nicht gültig sind. Es ist schon kurios, dass sie gewinnen und dann ausgerechnet auch noch mehr Anteile verkauft haben, als sie besaßen. Das gab es in Spanien noch nie. Das örtliche Festkomitee, Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren, machte einen fatalen Fehler. Sie vergaßen wohl, einige der verkauften Losanteile bei der Lottobehörde anzumelden. Deshalb haben die Loskäufer nun keinen Anspruch auf 4 Millionen Euro aus dem Jackpot. So ein Mist. Die Freude über 31 Millionen Euro Gewinn ist weg. Stattdessen diskutiert ganz Spanien im Fernsehen und in sozialen Medien darüber, wer die restlichen 4 Millionen zahlen muss. Den Jugendlichen drohen Bankrott und Privatinsolvenz. Die Gemüter sollten sich jetzt mal beruhigen und eine Lösung aushandeln. Diese Jugendlichen haben ja eigentlich nur Geld für das Dorf und soziale Zwecke sammeln wollen. Berichte über eine Einigung bei einer Versammlung hier im Bürgerhaus waren verfrüht. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Immerhin haben andere Vereine den Villamaninern aus Solidarität nun Lose geschenkt für die nächste große Ziehung.
In Innsbruck stand heute das dritte Springen bei der Vier-Schanzentournee an und das erste Mal kam richtig Spannung auf. Nach den deutlichen Siegen des Slowenen Prijuc in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen war es diesmal enger. Am Ende hatte der Japaner Nika Ido die Nase vorn.
Überglücklich und ein bisschen überrascht. Ren Nika Ido kann es kaum fassen, dass er seinen ersten Weltcupsieg am berühmt-berüchtigten Berg Isel feiern darf. Im Finale muss zunächst der slowenische Tournee-Dominator Domen Prijuc als Dritter nach dem ersten Durchgang vorlegen. Er setzt sich an die Spitze des Klassements. Doch der 24-jährige Japaner beweist gute Nerven, zeigt einen schönen weiten Sprung und lässt den Überflieger aus Slowenien am Ende mit umgerechnet 27 Zentimetern knapp hinter sich. Bester Deutscher als Fünfter, Felix Hoffmann, trotz der Schrecksekunde am Start.
Hier ist der Balken immer so auf einer blöden Höhe, dass man gerne mal mit dem Schuh hineinfädelt, wenn man zu weit zurückzieht. Ist mir jetzt passiert, hab gehofft, die Bindung hält, hat gehalten und dann war es ein ziemlich cooler Sprung hier.
In der Tourneewertung bleibt Prijuc vorne, in der Tageswertung ist er hinter Nika Ido und vor dem Österreicher Embacher.
Und wir schauen auf die Wetteraussichten.
Im Norden und Westen sorgen tiefer Luftdruck und Kaltluft für wechselhaftes, hoher Luftdruck Richtung Südwesten für freundliches Winterwetter. Heute Nacht gibt's im Norden gebietsweise Schneeschauer, vor allem an der Nordsee, im Süden auch längere Zeit klar, mancherorts bildet sich Nebel. Morgen im Norden und Westen regional Schneeschauer, an der Nordsee auch kurze Gewitter und Regenschauer, sonst meist trocken und neben Wolken gibt's vor allem im Südwesten viel Sonnenschein. Im südlichen Bergland bei klarem Himmel über Schnee heute Nacht strenger Frost, an der Nordsee dagegen um 0 Grad. Dort morgen wieder leichte Plusgrade, sonst wird es verbreitet frostig kalt. Dienstag im Norden ein paar Schnee- oder Regenschauer, sonst eine meist trockene Mischung aus Nebel, Wolken und Sonne. In den folgenden Tagen wird es unbeständiger, aber langsam auch wieder etwas milder.
Um 23.15 Uhr blicken die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni auf die Gefangennahme Nicolas Maduros und fragen, warum die Bundesregierung darauf unterschiedlich reagiert. Außerdem wird es trocken, alkoholfrei trocken, unterwegs in Kneipen im Dry January. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.